das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Schönen guten Abend und willkommen bei den Tagesthemen. Wenn jemand ein Verbrechen oder eine Straftat begangen hat, dann hat er, und zwar ziemlich egal, um was es geht, das Anrecht auf einen fairen Prozess. Das ist die Basis des Rechtsstaats. Umgekehrt könnte sich die Öffentlichkeit etwa in dem Fall des ehemaligen SPD-Abgeordneten Edati bei einem Prozess im Zusammenhang mit dem Besitz von kinderpornografischem Material davon überzeugen, was denn daran strafbar war und natürlich auch, was nicht. Nur dazu wird es nicht kommen, denn das Verfahren gegen ihn wurde heute auf Gerichtsbeschluss gegen eine Zahlung von 5.000 Euro eingestellt. Sebastian Edati hat den Gerichtssaal als freier Mann verlassen. Das bedeutet allerdings nicht, dass damit in seinem Fall alles geklärt ist. Besonders, wie man öffentlich damit umging. Und auch an der Einstellung des Verfahrens selbst gibt es harte Kritik. Angelika Henkel.
Fangen wir heute einmal mit dem Ende an. Sebastian Edati verlässt als freier Mann das Gericht. Frei, ohne Urteil. Aber ungestraft? Ganz sicher nicht. Am Morgen. Es geht schnell. Blitzlichtgewitter. Dann lässt Edati seinen Anwalt verlesen. Ja, er habe Dateien heruntergeladen. Er bereue das und es täte ihm leid. 5.000 Euro muss er nun an den Kinderschutzbund überweisen. Das macht das Gericht zur Auflage.
Der Angeklagte hat sich heute erstmals zu den Anklagevorwürfen bekannt und eingeräumt, damit kinderpornografisches Material heruntergeladen zu haben und auch jugendpornografische Schriften besessen zu haben.
Das Verfahren wird eingestellt. Edati ist damit nicht vorbestraft. Aber es wäre wohl nicht Edati, gäbe es nicht ein Aber. Wären da nicht die folgenden Worte, die er sogleich ins Internet schreibt. Die zentrale Botschaft? Ich weise darauf hin, dass ein Geständnis ausweislich meiner heutigen Erklärung nicht vorliegt. Wie bitte? Ja, es geht um feine Unterschiede. Sein Anwalt betont, Edati habe schließlich lediglich zugegeben, Dateien besessen zu haben.
Er hat sich zu dem Inhalt der Dateien, um die es hier gegangen ist, nicht geäußert. Er hat also insbesondere nicht eingeräumt, Jugend- oder kinderpornografische Dateien besessen zu haben.
Klingt nach Anwaltsrhetorik, aber weniger nach Reue und Demut. Das sorgt für Diskussionen auf dem Gerichtsflur. Und auch im Internet überschlagen sich die Kommentare. Lynchaufrufe sind dabei, Empörung und viel Unverständnis. Besitz von Kinderpornos ist weniger schlimm als Steuerhinterziehung? Ich bin entsetzt. Der Freispruch ist ein verheerendes Signal, meine Meinung. Der Fall ist eingestellt. Wie kaputt, krank, abartig und pervers ist dieses System eigentlich? Moral trifft auf Recht, sittliches Empfinden auf Justizroutine. Das Gericht betont heute, Kinderpornografie sei absolut zu verabscheuen. Allerdings seien die Vorwürfe gegen Edati nicht schwerwiegend. Er habe die Bilder auch nicht selbst hergestellt. Und er sei durch die Begleitumstände des Verfahrens bereits gestraft. Verlust sozialer Beziehungen, intimste Details in der Öffentlichkeit, politischer Absturz. In Deutschland landen die meisten Kinderpornografieverfahren vor Amtsgerichten, enden mit Geldbußen. Haftstrafen, die gibt es ohnehin nur selten.
Wenn Sie sich vorstellen würden, das wäre bei einem nicht so prominenten Täter beim Amtsgericht verhandelt worden, wäre auch eine solche Einstellung zu erwarten gewesen.
Sebastian Edati, er verlässt das Gericht heute als freier Mann, aber ungestraft? Das sicher nicht.
Nein, sicher nicht, aber trotzdem wollen wir mit unserem Rechtsexperten Frank Bräutigam in Karlsruhe noch einiges klären. Sonderbar ist ja, Frank Bräutigam, dass im Gerichtssaal alle von einem Geständnis ausgingen, das aber außerhalb des Gerichtssaals für Herrn Edati so gar nicht mehr gegolten hat. Wie schätzen Sie das denn ein?
Also wenn es eine Anklageschrift gibt, in der steht Vorwurf Kinderpornografie und der Angeklagte dann sagt, die Vorwürfe treffen zu, dann spricht man ganz allgemein von einem Geständnis. Und die Richter im Gerichtssaal gingen davon aus, die Staatsanwaltschaft erst recht, die hatten das ja sogar zur Voraussetzung gemacht für die Einstellung, für die Zustimmung. Insofern glaube ich schon, dass sich da einige gewundert haben über diese Erklärung am Nachmittag. Nicht leicht zu verstehen ist ja ein mögliches Geständnis, aber trotzdem gilt man als unschuldig. Schuldig ist man im Rechtsstaat nur, wenn es ein abschließendes Urteil gibt. Und hier hat man ein anderes Verfahren gewählt. Verfahrenseinstellung gegen Geldauflage. Da profitieren durchaus auch Normalbürger, viele in unserem Land, von, wenn man Ersttäter ist, wenn das Verfahren einen vielleicht schon genug gestraft hat und es eher wenige Fälle sind. Also insgesamt kann man das im Fall Edati schon vertreten, glaube ich. Es bleibt natürlich die spannende Frage, waren diese Bilder legal oder nicht? Und da ist wichtig zu wissen, es ging hier nicht um die ursprünglichen Bilder aus Kanada, die das Ganze ins Rollen gebracht hatten. Da hatte man über Grenzbereiche gesprochen. Der letzte Stand in diesem Verfahren war, dass das Gericht die Bilder für klar strafbar hält. Das wird jetzt nicht mehr abschließend aufgeklärt, aber sonst wäre dieser Prozess gar nicht eröffnet worden.
Frank Bräutigam, ein weiterer Punkt mit der Bitte um eine kurze Antwort war, dass sehr frühzeitig Inhalte der mit Ermittlungsakten plötzlich in der Öffentlichkeit waren, die eigentlich nur aus der Staatsanwaltschaft gekommen sein können. Hat das irgendwelche Konsequenzen?
Für dieses Verfahren nicht, aber es wirft natürlich ein schlechtes Licht auf die Arbeit der Staatsanwaltschaft insgesamt. So ein Vorwurf Geheimnisverrat, das sägt schon an den Grundfesten der Justiz, wo es ja um Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit gibt. Aber auch wenn Staatsanwälte nach der ganz reinen Lehre, also sehr zurückhaltend arbeiten, ganz ohne Stigmatisierung bei so einem Vorwurf Kinderpornografie wird es in Gerichtsverfahren nie gehen, denn Gerichtsverfahren sind grundsätzlich einmal öffentlich. Und es gibt ja auch die andere Seite, die der Opfer der Möglichen, die ja auch einen Anspruch gegen den Staat haben, dass aufgeklärt wird.
Vielen Dank, Frank Bräutigam, für diese Einschätzungen. Wer den kaltblütig ermordeten Russen Boris Nemtsov gekannt hat, und ich habe ihn seit den frühen 90er Jahren gekannt und auch über ihn berichtet, wer ihn also gekannt hat, der weiß, eines hatte er nicht: Angst. Wer auch immer ihn auf der Kremlbrücke umgebracht hat, vermutlich hat Nemtsov genau diese Eigenschaft sein Leben gekostet. Es ist wahrscheinlich, dass nun aus welchen Quellen auch immer sein Privatleben in den Staatsmedien diskreditiert werden wird. Die liberale russische Zeitung Wiedomosti setzte aber einen zusätzlichen Akzent. Sie schreibt, dass der Mord an Nemtsov noch etwas anderes bedeuten könnte, nämlich eine wachsende Rolle der Angst in der Gesellschaft. Birgit Firnig über die Stimmung in Moskau.
Boris Nemtsov auf dem Weg ins Lokal. Die wohl letzten Bilder von ihm lebend, aufgenommen von einer Überwachungskamera im Moskauer Kaufhaus GUM. Hier seine Freundin Anna Duritskaya, ein 23-jähriges ukrainisches Model. Nach einem gemeinsamen Essen brechen die beiden in Richtung Brücke auf und treffen dort auf den Attentäter. Eine Rekonstruktion im russischen Fernsehen mithilfe dieser Bilder einer Wetter-Webcam. Immer wieder wird der Tathergang rekonstruiert und spekuliert. Kam der Täter womöglich aus dem Umfeld der Freundin? War Rache ein Motiv? Nemtsovs angebliche zahlreiche Affären werden in Talkshows angeführt als möglicher Hintergrund für die Tat. Ein ukrainisches Topmodel. Hat der Sicherheitsdienst der Ukraine das eventuell geplant als eine Provokation, um die Waffenruhe zu gefährden? Konnte er sich nicht ein Mädchen in Sibirien suchen? Oder habe die Opposition womöglich selbst einen Märtyrer schaffen wollen, da sie viele Anhänger verloren habe? Nemtsov mit orangenem Schal als Freund der Ukraine. Immer häufiger habe er Kontakt zu Russlands Kritikern. Wie der amerikanische Senator McCain, heißt es im Staatsfernsehen. Damit habe er sich selbst zur Zielscheibe gemacht. Mit dem Mord wolle man die staatliche Macht in Russland diskreditieren. Das, was die wirtschaftlichen Sanktionen nicht geschafft hätten. Nemtsovs ukrainische Freundin hat sich nun erstmals im unabhängigen russischen Sender Dosht geäußert. Ich habe den Status einer Zeugin. Ich habe alles gesagt, erklärt sie verzweifelt. Ich verstehe nicht, warum ich mich immer noch in der Russischen Föderation befinde. In regierungsnahen Medien wird das Model offenbar zum Kreis der Tatverdächtigen gezählt. Stundenlang wurde sie verhört und wird immer noch festgehalten. Vergeblich fordert die Ukraine Russland auf, die Zeugin in ihre Heimat zurückkehren zu lassen. Ilya Yashin, ein junger Oppositioneller, ein Wegbegleiter Nemtsovs, ist skeptisch, dass objektiv ermittelt wird. Für ihn steht fest, dass es ein politischer Mord ist, für den die augenblickliche Regierung die politische Verantwortung trägt, und Wladimir Putin persönlich. Er hat in unserem Land in den letzten Jahren, besonders in den letzten Monaten, ein hasserfülltes Klima geschaffen. Wir Oppositionellen sind freiwillig, meint er und geht davon aus, dass sich die Ermittlungen hinziehen werden. Die werden jetzt von einem Sonderermittler geführt, der für die Aufklärung von Verbrechen mit nationalistischem Hintergrund bekannt ist.
Den Mord an Boris Nemtsov kommentiert jetzt Sonja Simo-Mikic vom Westdeutschen Rundfunk.
Boris Nemtsov tot auf der Kremlbrücke. Wie eine tote Maus, die die Katze ihrem Besitzer vor die Füße legt, sagen Freunde. Erschütternd, dieser Vergleich. Vielleicht wird irgendjemand irgendwann vor Gericht gestellt, ja. Es spielt aber keine Rolle, ob der Auftrag an die Killer von übereifrigen Putin-Unterstützern, von kriminellen Geschäftsleuten, von brutalen Ultranationalisten kam. Dass dies alles möglich wurde, zeigt, das politische und moralische Klima in Russland ist von Hass und Hysterie vergiftet, die Zivilgesellschaft gelähmt. Wir im Westen haben 1991 geholfen, die Marktliberalisierung einzuführen und gedacht, die Freiheit, unsere Produkte zu konsumieren, wäre Freiheit genug und Demokratie käme irgendwie automatisch. Wir haben zugesehen, wie in Russland eine Elite aus Oligarchen und Geheimdienstlern das Ruder übernahm, einzig dem eigenen Machterhalt und der Selbstbereicherung verpflichtet. Staatlich legitimierte Plünderer. Und unter Putin schmücken sich die Plünderer auch noch mit nationalistischen Farben. Boris Nemtsov sprach dies laut aus. Wir haben die immer schwächer werdende Opposition allein gelassen. Jetzt ist sie endgültig mörderischen Hetzern ausgeliefert. Mein Fazit ist traurig und wütend zugleich, denn ich liebe dieses Land und seine Menschen. Russland ist nicht mehr auf einem noch so mühsamen, noch so widersprüchlichen Weg zur Demokratie. Es wird nicht besser werden. Das Land bleibt in der Stagnation stecken. Wo Aufbruch war, ist heute Fäulnis.
Sonja Simo-Mikic kommentierte. Der Krieg im Osten der Ukraine hat nicht nur enorme Zerstörungen angerichtet, er hat nach einem UN-Bericht von heute inzwischen 6.000 Menschen das Leben gekostet. Es bietet sich ein Bild gnadenloser Zerstörung des Lebens von Zivilisten und der Infrastruktur, so heißt es in diesem Bericht. Das Ringen um die Ukraine war heute auch beim UN-Menschenrechtsrat zu verfolgen. Der Menschenrechtsrat, das ist ein Untergremium der Vereinten Nationen, der sitzt in Genf. Es ist aber kein wirklich mächtiges Gremium. Durchsetzen kann es nichts, aber es ist eine politische Bühne, die heute sowohl von dem russischen, aber auch vom amerikanischen Außenminister im Ringen um den Waffenstillstand, aber auch um die Zukunft der Ukraine genutzt wurde. Golenej Ataj.
Sie sind die Geiseln des Krieges. Zivilisten in der umkämpften Ostukraine. Über eine gnadenlose Zerstörung der Region berichtet der UN-Menschenrechtskommissar. Ebenso von willkürlichen Verhaftungen und Folter, meistens durch bewaffnete Gruppen, in einigen Fällen durch ukrainische Behörden. In Genf heute sprach der UN-Kommissar von glaubhaften Hinweisen, dass seit September ständig schwere Waffen und ausländische Kämpfer aus Russland ins Separatistengebiet kämen. Eine Bilanz des Schreckens. Mehr als 6.000 Tote zählen die UN, rund 14.700 Verletzte, über 1 Million Binnenvertriebene. Zuletzt kosteten allein die Kämpfe in Donetsk und Debaltseve hunderte Menschenleben. Russlands Außenminister forderte in Genf erneut eine Änderung der ukrainischen Verfassung hin zu einer Autonomie für die Ostukraine. Der Waffenstillstand wird konsolidiert. Schwere Waffen werden unter OSZE-Aufsicht abgezogen. Wer das alles missachtet und nach Waffenlieferungen für die Ukraine ruft, der zerstört diesen Friedensprozess. Am Rande der Tagung, 80 Minuten lang, sprechen US-Außenminister Kerry und sein russischer Amtskollege Lavrov miteinander. Am Ende ist Kerry hoffnungsfroh, dass der Waffenstillstand sehr bald vollständig umgesetzt werde. Hält die Hoffnung? Separatisten heute bei Waffenübungen. Ihre schweren Waffen, so ihr Sprecher heute, seien zu 100% von der Frontlinie abgezogen. Doch die OSZE spricht von 4 Orten, wo immer noch gekämpft werde. Einen Überblick, wo die Waffen stehen, wie sie zurückgezogen werden, hätten die Beobachter nicht bekommen. Und die Grenze zu Russland könnten sie weiterhin nicht vollständig kontrollieren. Die Waffen werden bewegt, weg von der Frontlinie in Richtung Abzugslinie. Aber es ist noch zu früh, um zu sagen, dass das ein Abzug ist. Präsident Poroschenko, zu Besuch bei verletzten Soldaten, bekräftigte seine Forderung nach einer internationalen Friedensmission. Bislang hatte er keine Unterstützung dafür bekommen. Ich hoffe, morgen im Parlament einen Gesetzesentwurf einzubringen. Dann wird daraus eine offizielle Anfrage. Und mit der wenden wir uns an den UN-Generalsekretär. Doch es ist kaum vorstellbar, dass Russland eine solche Mission in den Separatistenregionen zulässt.
Und telefoniert auch in Sachen Ukraine haben heute Abend die Kanzlerin, der französische Präsident Hollande und die Präsidenten Putin und Poroschenko. Ulrich Deppendorf in Berlin. Was wissen Sie denn schon über das Ergebnis dieser Telefonkonferenz?
Ja, Thomas Roth, das Gespräch zwischen Putin, Merkel, Hollande und Poroschenko hat gut fast 2 Stunden gedauert. Es gibt von allen die vorsichtige Einschätzung, dass es durchaus optimistische Zeichen gibt in den letzten Tagen für eine Entspannung in der Ostukraine. Der Waffenrückzug und der Stillstand scheinen wohl zu halten. Konkret wurde vereinbart, dass die OSZE jetzt weiter den Waffenstillstand kontrollieren soll und täglich Berichte über die Situation im Krisengebiet veröffentlichen soll. Und auch über den Gefangenenaustausch hat man geredet, auch über die ukrainische Pilotin, die in Moskau gefangen gehalten wird und in einem Hungerstreik getreten ist. Hier soll nun auch das Internationale Rote Kreuz eingeschaltet werden. Dann will man auch ganz langsam, wenn alle Voraussetzungen gegeben sind, tägliche Berichte und Einschaltung des Roten Kreuzes beginnen über die Möglichkeiten und die Modalitäten der Wahlen in der Ostukraine zu reden. Alle sind sich einig, das hat man auch gemerkt, dass das Minsker Abkommen weiter Gültigkeit besitzen soll. Interessant auch wohl, was wir hören, der Mord an Boris Nemtsov war nach unseren Informationen überhaupt kein Thema bei diesem Gespräch.
Vielen Dank, Uli Deppendorf, für diese nur wirklich aktuellen Informationen nach Berlin. In Kürze muss sich einer der wichtigsten Bankmanager in Deutschland vor Gericht verantworten. Mehr dazu jetzt mit Judith Rackers.
Das Landgericht München ließ heute eine Anklage gegen den Co-Vorsitzenden der Deutschen Bank Fitschen zu. Ihm wird ebenso wie 4 früheren Spitzenmanagern der Bank versuchter Prozessbetrug vorgeworfen. Sie sollen im Verfahren um die Pleite des Kirchkonzerns vor Gericht falsche Aussagen gemacht haben.
Die Anklageschrift über 600 Seiten dick. Der Vorwurf wiegt schwer. Jürgen Fitschen, der Co-Chef der Deutschen Bank, und seine Vorgänger müssen wegen angeblicher Falschaussagen vor Gericht. Neben ihm auf der Anklagebank unter anderem die früheren Bankchefs Rolf Breuer und Josef Ackermann. Rückblick. Im Februar 2002 stellt Rolf Breuer die Kreditwürdigkeit des Medienimperiums von Leo Kirch öffentlich in Frage. 2 Monate später ist die Kirchgruppe insolvent. Der Unternehmer gibt der Bank die Schuld an dem Untergang seines Konzerns. Vor einem Jahr beendet Deutschlands größtes Geldinstitut den Schadensersatzprozess mit einem Vergleich. Zahlt Kirchs Erben über 900 Millionen Euro. Die Münchner Justiz ermittelt dennoch weiter. 5 Topmanager haben aus ihrer Sicht vor Gericht falsch ausgesagt, um Kirchs Schadensersatzforderungen abzublocken. Der Prozess soll Ende April beginnen und könnte eines der spektakulärsten Verfahren in der deutschen Wirtschaftsgeschichte werden.
Was der anstehende Prozess gegen ihren Co-Vorsitzenden Fitschen für die Deutsche Bank bedeutet, dazu mehr von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die Kirchpleite verfolgt die Deutsche Bank immer noch weiter. Doch jetzt geht es nicht mehr ums Geld wie im Schadenersatzprozess, sondern um die etwaige persönliche Schuld der Manager. Haben sie im damaligen Prozess falsch ausgesagt? Ab Ende April muss Co-Chef Fitschen einmal die Woche vor Gericht erscheinen. Jetzt hilft die Co-Spitze die Tatsache, dass Fitschen die Bank gemeinsam mit Andrew Jain leitet. Ein Führungsvakuum droht daher nicht. Doch der neue Prozess ist ein weiterer Kratzer im Image der Bank, das eh schon lädiert ist. Lädiert wie die Aktie. Die teuren Skandale, in denen es um Manipulationen von Devisen und Zinssätzen geht, lasten auf dem Kurs. Um rund ein Drittel ist er seit der Lehman-Pleite gefallen. Der DAX dagegen stieg um rund 90%. Heute gewann die Deutsche Bank-Aktie sogar leicht. Anleger scheinen mit mildem Urteil zu rechnen. Im schlimmsten Fall drohen den Managern Haftstrafen. Der in der Deutschen Bank ausgerufene Kulturwandel verliert zwangsläufig an Glaubwürdigkeit.
Die Börsendaten. Der DAX schloss heute im Plus bei 11.410 Punkten. Auch der Dow Jones konnte zulegen auf 18.289 Zähler. Das ist eine neue Bestmarke. 3 Tage vor der ersten Bundestagsdebatte über den Gesetzentwurf zur Tarifeinheit wächst der Widerstand gegen das Projekt. Mehrere Gewerkschaften protestierten unter anderem vor der SPD-Zentrale in Berlin gegen das Vorhaben von Arbeitsministerin Nahles. Sie fürchten um ihre Existenz. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass in einem Betrieb künftig nur noch ein Tarifvertrag pro Berufsgruppe gelten soll. Im Streitfall würde der Tarifvertrag angenommen, der mit der mitgliederstärksten Organisation ausgehandelt wurde.
Als die Polizistin Michelle Kiesewetter im April 2007 in Heilbronn erschossen wurde, fahndeten Kommissare lange Zeit nach einer Frau. Denn am Tatort fanden sie DNA-Spuren, die genau darauf hindeuteten. Doch das Heilbronner Phantom, wie die Unbekannte schnell genannt wurde, blieb tatsächlich ein Phantom. Denn mehr als 4 Jahre später wurde klar, es war wohl der nationalsozialistische Untergrund, der Kiesewetter erschoss. Ein NSU-Untersuchungsausschuss im Stuttgarter Landtag versucht gerade, offene Fragen bei diesem Fall zu klären. Auch, ob der Mann, der Kontakt zur rechten Szene hatte und 2013 in diesem Auto starb, tatsächlich Selbstmord begangen hat. Just an dem Tag, an dem er sich mit Stuttgarter Kriminalbeamten treffen wollte. Thomas Stephan.
Es ist ein Ort der Fragen, der Zweifel. Und Tumilan Selvakumaran hat Fragen, hat Zweifel. Der Journalist recherchiert zu den NSU-Morden. Hier in Heilbronn sollen die Rechtsterroristen 2007 die Polizistin Michelle Kiesewetter erschossen haben, ihren Kollegen schwer verletzt.
Der Täter, der auf Michelle Kiesewetter geschossen hat, stand also auf dieser Seite. Der Schuss ging glatt durch den Kopf durch, hat traurigerweise Michelle Kiesewetter sofort getötet.
Michelle Kiesewetter und ihr Kollege machten Pause auf einem Platz, als die Mörder kamen. Waren sie Zufallsopfer? Wollten die Täter gezielt Polizisten, gezielt sogar Kiesewetter töten? 4,5 Jahre suchen die baden-württembergischen Ermittler nach Tätern, vor allem im osteuropäischen Milieu. Erste Pannen, verunreinigte DNA-Probenstäbchen führen auf eine falsche Fährte. Laptop und Handy von Kiesewetter wurden nicht ausreichend gecheckt. Dann erschießen sich im November 2011 in Eisenach die beiden NSU-Terroristen Mundlos und Böhnhardt. Michelle Kiesewetters Dienstwaffe wird bei ihnen gefunden. 2 Täter also. Die Ermittler, die Bundesanwaltschaft sind sich sicher. Doch es bleiben Fragen.
In den Akten tauchen immer wieder Spuren auf, wenn man die liest. Die Polizei, die Ermittler hatten klare, konkrete Hinweise, vielversprechende Spuren. Und diese Spuren wurden nach dem 4.11.2011 aufgegeben, weil man ab diesem Punkt gedacht hat, es können nur Mundlos und Böhnhardt gewesen sein.
Doch es gibt diese Spuren, wonach am Tatort mehr als nur 2 Verdächtige unterwegs waren. Es gibt Phantombilder. Hatten Mundlos und Böhnhardt in Heilbronn rechtsextreme Unterstützer? Fragen, die nun in Stuttgart ein Untersuchungsausschuss klären soll. Jetzt, fast 8 Jahre nach der Tat, werden Ermittlungsakten gewälzt. Haben die Ermittler alle Spuren gewürdigt?
Ich habe Fragen. Und diese Fragen will ich im Zuge, wie der ganze Ausschuss, aufklären. Und dann können die Fragen zu Zweifeln werden.
Zweifel vielleicht auch hier. Im September 2013 verbrennt in Stuttgart in seinem Auto ein Aussteiger aus der rechtsextremen Szene, Florian H. Wenige Stunden später wollte er sich erneut mit Ermittlern treffen. Er hatte behauptet, er wisse, wer hinter dem Kiesewetter-Mord stecke. Rechtsextreme setzen ihm nach. Ermittler versuchen, an Infos zu kommen. Florian H. ist unter Druck, psychisch angeschlagen und schließlich tot. Selbstmord aus Liebeskummer, sagen die Ermittler. Im Untersuchungsausschuss erhob die Familie heute schwere Vorwürfe gegen die Polizei und vermutet einen Mord. Die Ermittler hätten geschlampt, denn Laptop und Handy wurden im Autowrack von den Ermittlern nicht sichergestellt, von der Familie aber geborgen.
Also es gibt Menschen in den Sicherheitsbehörden, die sagen, da ist was schiefgelaufen.
Zweifel an der Unvoreingenommenheit der Sicherheitsbehörden kann man haben, sagt auch Selva Gumaran. In der Redaktion seiner Zeitung präsentiert er uns das, die Kutter eines Ku Klux Klan-Anhängers aus Schwäbisch Hall. Dort war der Deutschlandsitz der rassistischen Vereinigung und mindestens zwei Polizisten waren darin Mitglied. Einer von ihnen war am Mordtag in Heilbronn Gruppenführer von Michel Kiesewetter. Fragen, Zweifel.
Timo H., der Kollege von Michel Kiesewetter, der selbst Mitglied war in diesem Ku Klux Klan, ist ein Polizist, der zumindest rassistisches Gedankengut hatte damals. Ich weiß nicht, ob er es heute noch hat. Und er ist nach wie vor im Dienst.
Diese Spur müsse man verfolgen. Und viele andere wohl auch, sagt Selva Kumaran am Gedenkstein für Michel Kiesewetter. Ob je alle Zweifel ausgeräumt werden, diese Frage kann man stellen.
In Europa landen jährlich 8 Milliarden Plastiktüten auf der Müllkippe oder im Meer. Und zwar mit ziemlich verheerenden Folgen für die Umwelt. Jetzt hat Brüssel der Plastikflut den Kampf angesagt. Mehr dazu von Judith Rakers.
Um ihre Zahl zu senken, dürfen die EU-Staaten die umweltschädigenden Plastikbeutel künftig besteuern oder komplett verbieten. Das beschlossen die EU-Minister in Brüssel. Die Pläne waren schon länger diskutiert worden. Jeder Bürger der Europäischen Union soll bis Ende 2025 im Schnitt nur noch 40 Einwegtüten pro Jahr verbrauchen. 2010 waren es noch 176. Die irakische Armee geht verstärkt gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat vor. Sie startete eine Großoffensive auf die strategisch wichtige Stadt Tikrit nördlich von Bagdad. Unterstützt wird das Militär von Kämpfern schiitischer und sunnitischer Stämme. Nach Armeeangaben beteiligen sich etwa 30.000 Mann an der Aktion. Der IS hatte Tikrit vor rund 9 Monaten unter seine Kontrolle gebracht. Nach den schweren Lawinenabgängen in Afghanistan geht die Suche nach Überlebenden weiter. Noch immer werden viele Menschen unter den Schneemassen vermisst. Die Rettungsarbeiten kommen nur langsam voran. Der heftige Wintersturm mit ungewöhnlich starken Schneefällen hatte mehrere Provinzen nördlich der Hauptstadt Kabul getroffen. Besonders schlimm ist die Lage im Panjshir-Tal. Dort wurden bislang etwa 200 Menschen tot geborgen.
Uns bleibt zum Schluss noch ein Blick auf das Wetter. Was haben wir denn in den nächsten Tagen zu erwarten, Claudia Kleinert?
Thomas, im Moment kann es ja eigentlich nur bergauf gehen, und zwar in Richtung Frühling. Meteorologisch gibt es den schon, beim Wetter merkte man heute noch gar nichts davon. Ein Hoch liegt im Moment westlich von uns und es ist ziemlich wechselhaft, aber dieses Hoch zieht in den nächsten Tagen weiter nach Osten, dreht sich dabei auch noch ordentlich aus und die Luftmassen drehen sich ja im Uhrzeigersinn um ein Hoch und Sie sehen, die Luft, die dann zu uns kommt, kommt direkt aus Südwest und das heißt, Sonntag, Montag könnten es vielleicht sogar 15, 16 Grad werden. Ist im Moment noch nicht so ganz sicher, wenn wir uns den Trend für Köln angucken. Hier dieser graue Bereich ist die Unsicherheit, aber ziemlich sicher sind schon mal so die rund 14 Grad. Möglicherweise wird es sogar Anfang der nächsten Woche, Ende dieser Woche noch ein bisschen wärmer. Und dann würde man wirklich mal so richtige Frühlingsgefühle bekommen, auch was das Wetter angeht. Jetzt aber im Moment haben wir es noch mit eher winterlichem Wetter zu tun. Graupelschauer, Blitz, Donner, Schnee oberhalb von rund 400 bis 600 Metern. Teilweise in so kräftigen Schauern drückt es die Schneefallgrenze aber auch weiter runter. Dazu gibt es vor allen Dingen von Niedersachsen über Sachsen-Anhalt bis nach Brandenburg örtlich noch Sturmböen, vereinzelt sogar schwere Sturmböen. Und glatt sein kann es morgen überall. Die Straßen sind nass und die Temperaturen gehen meist zurück auf Werte um 0 Grad am Boden. Örtlich Bodenfrost, also vorsichtig unterwegs sein. Morgen Vormittag erstmal ein freundlicher Start. Letzte Schauer ziehen ab. Dahinter lockert es auf, gibt öfter mal Sonnenschein. Aus Nordwesten kommt dann neuer Regen. Im Laufe des Nachmittags eben wieder Schauer mit Graupel, örtlich mit Schnee oberhalb von rund 500 bis 700 Metern. Im Süden dagegen sonnig. Und die Temperaturen steigen im Laufe des Nachmittags auf 5 bis 10 Grad. 12, 13 Grad werden es sogar schon in Baden-Württemberg mit Sonne. Und der Wind ist überall zu spüren, kommt aus südwestlichen Richtungen. Vor allem im Norden ist er frisch unterwegs. In Böen auch noch stärker. Mittwoch dann wieder so ein typisches Schauerwetter, Graupelschauer, Gewitter dabei. Im Osten am ehesten trocken und am Donnerstag dann langsam Wetterberuhigung. Also es geht in Richtung bergauf, in Richtung Frühling.
Das hört sich gut an. Vielen Dank, Claudia, dafür. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Hier geht es weiter mit der Story im Ersten über den Krieg in Afghanistan und das Leben danach. Das Nachtmagazin mit Sven Lorig meldet sich um 0.15 Uhr und wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Dann aber schon in der Halbzeit des Fußballpokalspiels gegen 21.20 Uhr. Tschüss, bis dahin.